Also, ihr Lieben, ich habe heute eine Stelle aus dem Epheserbrief uns mitgebracht, und zwar gleich den Beginn. Der ist überschrieben in meiner Bibel mit Gottes Heilsplan. Und da heißt es: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor ihm. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden durch Jesus Christus. Und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir wurden mit Jesus erwählt vor Grundsteinlegung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor ihm. Also, Moment mal, da steht, dass es, bevor es diese Erde gab, dass wir schon dafür erwählt worden sind, heute, jetzt, hier, vor ihm heilig und untadelig zu leben. Da war von uns noch nie die Rede. Da war noch nicht mal von Menschen die Rede. Und da sind wir schon ausgewählt worden, vor der Entstehung dieser Welt. Das ist doch der Hammer, oder? Das steht da drin. Da hatte uns unser Gott schon im Blick. Ich finde das unglaublich. Ja, aber wie geht das denn aus? Also ich meine, wie lebe ich denn dann heilig und untadelig und was heißt das eigentlich? Ich meine, das ist ja jetzt nicht so ein ganz unwichtiger Punkt, wenn wir schon vor der Entstehung dieser Erde dafür auserwählt wurden, heilig und untadelig zu leben. Da müssen wir ja auch wissen, wie das geht. Ich finde, es könnte sich lohnen. Und wer ist denn schon heilig? Ja, könntet ihr sagen, ich doch nicht. Ach, das sind doch nur total wenige. So super Leute wie Mutter Teresa oder so. Aber ich doch nicht. Und dann soll ich auch noch so leben? Na, das wird doch nichts. Ich habe, natürlich geht es anders, ist klar, ne? Das war jetzt überspitzt. Im Netz habe ich folgende Definition gefunden. Heilig ist alles, was zu Gott gehört und mit ihm in Verbindung steht. Heilig ist alles, was zu Gott gehört und mit ihm in Verbindung steht. Ich finde das eine super schöne Definition, die das Wesentliche, jedenfalls das, was ich mir auch so denken kann, da knackig auf den Punkt bringt. Wir gehören zu Gott, also sind wir heilig. Schon mal eine Aussage. Aber auch, wir gehören zu Gott, wenn wir mit ihm in Verbindung stehen. Und für mich ist das eher so, dass dieses Heiligleben damit so dieses den inneren Part, also das innere Leben bezeichnet, also das Leben, was uns mit unserem Gott in eine Verbindung, in Verbindung hält. Und untadelig, wenn er das äußere Leben meint, das, was für andere Menschen sichtbar ist. Das würde auch zu einer anderen Stelle passen, die mir dabei auch nochmal klar geworden ist, im Philipperbrief heißt es, sagt Paulus, dass wir rein und untadelig leben. Und da gibt es genau diese Unterscheidung. Nicky Gamble, der damals diesen Alpha-Kurs immer gemacht hat, einige werden sich vielleicht noch erinnern, der hatte diese Unterscheidung dann gesagt. Er hat gesagt, rein meint nach innen und untadelig meint nach außen. Und das würde ich hier an der Stelle ein bisschen parallel sehen. Dass heilig wirklich dieses innere Leben darstellt, was wir mit Jesus führen, was uns in die Verbindung mit Gott bringt. Und beides zusammen ist, so sagt Paulus, der Lebensstil, zu dem wir berufen sind, zu dem wir von Gott auserwählt sind. Heilig leben meint dann eben nicht, besonders super fromm zu sein, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen, das kommt dann später nochmal, sondern es geht, so sagt es Paulus hier, um Gemeinschaft mit Jesus. Es geht darum, in einer lebendigen Liebesbeziehung zu Gott, zu Jesus zu leben und ihn zurückzulieben. Es geht darum, dass unser Gott uns lieben möchte und uns seine Liebe zeigen möchte. Und es geht darum, dass wir uns ihm dafür zur Verfügung stellen. Wie geht das? Können wir was dazu tun? Ja, das können wir. Im Römerbrief heißt es, im Kapitel 12, Vers 2, Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Lasst euch von Gott in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was gut ist und was ihn freut und seinem Willen entspricht. Das meiste in uns, was wirklich wesentlich ist, das können wir gar nicht selber ändern. Das können wir zwar versuchen, aber es wird keinen Erfolg bringen. Wir können uns noch so sehr vornehmen, dass wir unseren Charakter ändern möchten, unser tiefes Denken ändern möchten, unseren Blick auf unsere Lebensnarben verändern möchten. Und das kriegen wir aber alleine nur sehr schwer hin. Aber wenn wir aus der Verbindung mit Jesus leben, dann brauchen wir das ja auch gar nicht selber stemmen. Das steht ja hier auch in dem Römerbrief drin. Lasst euch von Gott in neue Menschen verwandeln. Also von ihm aus das anzunehmen. Normalerweise ist es ja so, dass wir ein bisschen zu tun haben und den ganzen Rest sozusagen, das ganze Riesige, Gott macht, Jesus macht. Und hier ist das auch so. Wir sollen einen Schritt tun und dann wirkt Gott. Und diesen einen Schritt, den nimmt er uns auch nicht ab, sondern den müssen wir machen. Und für mich heißt das, wir müssen Gott eine Gelegenheit bieten, damit er diese dann nutzen kann. Und deswegen sollten wir genau das tun, was Paulus uns hier vorschlägt. Lasst euch von Gott verwandeln. Ich habe das ja öfter schon mal so formuliert, dass es in unserem tiefsten Inneren so eine Kammer gibt. Irgendwie in, keine Ahnung, 50 Kilometer Tiefe oder sowas. Also jedenfalls im absoluten Innersten von uns, wo auch immer das ist. Da gibt es eine Kammer, sagten die alten Mystiker auch immer, da gibt es eine Kammer, in der Gott wohnt, in uns. Und da hat Gott Zutritt. Und du, in deine Kammer. Und sonst niemand. Da kommt niemand sonst rein. Nur Gott und nur du. Und dort kannst du ihn treffen. Und dort sind wir, bist du im tiefsten Sinne ganz selbst. Paulus spricht ja mal davon, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Den verorte ich auch in dieser tiefsten Tiefe. Also für mich ist das so diese Kammer, wo wirklich nur diese zwei sind. Gott und du. Oder Gott und ich und Gott. So. Und wir in unserer Gruppe, auch heute Abend, leben ja so, dass wir ihn treffen. Und ich erzähle euch damit ja absolut nichts Neues. Wir leben ja so, wir wollen ja auch so leben. Wir wollen so leben, dass wir ganz tiefe Gemeinschaft mit Jesus haben. Und wir tun es ja auch. Aber manchmal ist es eben auch gut, sich an gute Dinge, die so ganz normal sind, auch mal wieder neu zu erinnern. Und deswegen erzähle ich euch das heute Abend auch, dieses Heilige, dieses Besondere, diese Gemeinschaft mit Jesus, wie wichtig die für uns auch wirklich ist. Und natürlich befinden wir, jeder von uns hier, auch sich oft genug in dieser tollen Kammer, in dieser Tiefen. Auch heute Abend, auch im Lobpreis, wenn wir mit dem Herzen bei Gott sind, auch im Gebet und auch mit den biblischen Worten. Es ist alles heiliger Boden. Dort ist Gott. Und dafür, so sagt es ja Paulus hier, sind wir Auserwählte. Und weil wir so geschaffen sind, will ja auch unsere Seele an diesem Ort sein und sehnt sich in diese tiefste Kammer, da wo Gott ganz und gar da ist. Und sie sucht diese Gemeinschaft mit Gott und wird auch nur dort zur Ruhe kommen können. Unruhig ist mein Herz, also meine Seele, unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir. Das hat Augustinus schon gesagt und das ist schon ein paar Jahre her. Ja, und dort in dieser tiefen Kammer, da hat Jesus die Möglichkeit, zu uns zu sprechen. Da kann er uns mit seiner Liebe umgeben. Da können wir ihn hören. Da wird er uns verändern, da wird er uns mahnen, da wird er uns annehmen, da wird er sich freuen über uns und uns Frieden schenken. Dazu sind wir auserwählt. Es hat einen Grund, warum wir dort sein sollen, dass wir einen Ort haben in uns selber, wo wir Gemeinschaft haben können mit unserem Gott. Und wir bieten Gott die Gelegenheit, indem wir diese wunderbare Kammer in uns besuchen. Und Gott macht den Rest, den Riesenrest. Gott macht alles, aber diesen einen Schritt müssen wir tun. Wir müssen hingehen. Ja, und dann kommt das Zweite, was Paulus hier nennt, nämlich das untadelige Leben. Das ist das Leben, was man von außen an uns erkennen kann, was man sehen kann. Auch hier könnten wir uns selber abmühen, ganz schön reichlich. Und wir tun es ja leider oft genug auch. Auch bei allen guten Vorsätzen meistens. Oder oft oder wie auch immer mühen wir uns dann doch wieder selber. Und Beispiele kennt ihr dafür wahrscheinlich genauso gut wie ich auch. Das ist manchmal so entmutigend und auch richtig frustrierend, wenn wir das alles versuchen selber zu stemmen. Aber wir müssen es ja nicht. Eigentlich müssen wir es nicht. Und wenn wir so oft und so erwartungsvoll wie möglich in der Nähe unseres Herrn sind und mit ihm Gemeinschaft haben, dann werden wir manche Dinge einfach tun, weil sie einfach so sind, wie sie sind. Weil wir im Herzen verändert sind, werden wir insgesamt einen Lebensstil entwickeln, den die Welt so nicht kennt. Verwandelt euer Denken und lasst euch von Gott verwandeln. Hier kommt das dann zum Tragen. Dieser untadelige Lebensstil, der von außen sichtbar ist. Nicht, weil ich muss, sondern weil es einfach so ist, aufgrund der Gemeinschaft. Es gibt dann einfach Dinge, die sind dann anders als sonst. Wir müssen uns nämlich dann nicht mehr dem Diktat dieser Welt um uns herum beugen, sondern wir sind und wir bleiben dann auch Teil der himmlischen Welt und denken und handeln einfach anders. Indem wir von Jesus innen verändert werden, wird sich auch unser äußerer Lebensstil verändern. Und darum heißt es für mich diese Reihenfolge so ganz, ganz wichtig. Erstens Gemeinschaft mit Gott. Zweitens der Lebensstil, der sich daraus ergibt. Und eben nicht andersrum. Wie oft habe ich auch erst immer mal versucht, es andersrum zu machen als Macher. Ich muss doch so tun, ich muss doch so leben, ich muss doch das können und muss das tun und das darf ich nicht. Was für ein Blödsinn. Lasst uns andersrum anfangen, mit der Gemeinschaft anfangen und daraus leben. Auch nach außen sichtbar anders leben. Es bleibt dann immer noch genug zu tun. Keine Frage, die Arbeit, die wir haben, bleibt die gleiche. Aber wir werden sie anders tun. Wir legen ja nicht faul die Hände in den Schoß, sondern wenn wir an diesem zweiten Punkt sind, an diesem untadeligen Lebensstil, es ist ja nicht weniger, die Arbeit wartet ja ganz normal auf uns. Aber wie wir sie angehen und mit welcher Basis wir sie angehen und aus welchem Blickwinkel wir sie angehen, das ist dann anders. Wir leben dann so, wie Jesus im Grunde gesagt hat, in dem Gleichnis vom Weinstock und den Reben in Johannes 15. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Und dann hat er ja noch gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Im Umkehrschluss, mit ihm können wir es aber tun. Und das sollten wir dann auch machen. Paulus hat ja hier auch im Epheserbrief gesagt, Gott hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet. Und das schließt ja die Fülle der Möglichkeiten und die Kreativität Gottes einfach mit ein. Und da dürfen wir auch darauf vertrauen, dass das dann auch Auswirkungen hat. Ja, wie können wir das tun? Wie können wir in diese wunderbare Kammer hineingehen? Wie können wir unserer Seele den Blick auf diesen wunderbaren Gott ermöglichen? Natürlich steht uns dafür der ganze himmlische Werkzeugkasten, wie ich das so gerne nenne, zur Verfügung, wie Bibellese, wie Gebet, wie Gottesdienst, wie Lobpreis. Alles das ist da, alles ist gut, alles ist richtig und wir tun es ja auch. Und so leben wir ja auch und das ist auch klasse so. Und dass wir das in Gemeinschaft tun, ist übrigens immer wieder der Hit. Ich habe noch eine Übung, eine etwas andere Übung mitgebracht, die aber das dann doch wieder fein verbindet. Diese Übung heißt tatsächlich nichts. Sie heißt wirklich nichts. Du sollst nämlich bei dieser Übung nichts tun, sondern sein. Da sein vor Gott. Und wenn du diese Übung mal machen möchtest, ich habe sie neulich ausprobiert, damit ich sie euch auch mitbringen kann, gescheit, dann könnte das so sein. Erstens, such dir einen abgeschiedenen Platz, wo du wirklich nicht gestört wirst. Das kann in der Wohnung sein, im Garten, im Park, auf einer Kirchenbank, wo auch immer du Ruhe hast und Ruhe findest. Ich habe Park ausprobiert, Park geht bei mir gar nicht. Da werde ich viel zu viel abgelenkt. Aber Kirchenbank zum Beispiel ist etwas für mich oder auch hier zu Hause. Das ist gut. Da sind wir unterschiedlich. Da musst du deinen eigenen Weg finden, wo du deinem Gott in deiner Kammer begegnen kannst. Zweiter Teil, abschalten. Handy aus, Rechner aus, Telefon leise. Wir gehen off. Wir gehen ins Off, würde man heute sagen. Jesus hatte so gesagt, wenn du aber betest, dann geh in deine Kammer und schließ die Tür zu. Mach sie echt dicht, weil dann ist nämlich mal Ruhe. Du musst nichts anderes tun, als dich auf deinen Gott zu fokussieren. So, und wenn du dann dort bist, wo du am besten sein kannst, dann nimm dort auch bequem Platz. Du begegnest ja schließlich deinem Liebsten und du musst nicht Buße tun, sondern du sollst da sein, eine Gemeinschaft haben mit deinem Gott. Und dann lade ich euch noch ein, eure Hände zu öffnen. Wir haben den ganzen Tag alle Hände voll zu tun. Das ist so, das gehört zu unserem Leben dazu. Alle Hände voll zu tun. Aber wenn wir ins Gebet gehen, auch in den normalen Gottesdiensten am Sonntag, dann falten wir die Hände. Also bei uns ist das jedenfalls so. Wir falten dann die Hände. Das ist gut und dahinter steckt ja auch die Idee, Herr, guck, ich will jetzt nichts mehr machen. Wir lassen jetzt alles ruhen. Gefaltete Hände können nicht arbeiten. Aber hier soll es noch einen Schritt weiter gehen. Öffne deine Hände mit den Handflächen nach oben, wie die Schale, wie wir das auch in der Gruppe immer so machen. Tut es auch so. Auch im Lobpreis machen wir das ja auch. Nur wer offene Hände hat, kann sich beschenken lassen. Gott kann nur leere Hände füllen. Und das ist die Idee dahinter. Also wirklich ruhen lassen, diese Hände, und nach oben öffnen. Ja, und dann kommt der Kern. Einfach vor Gott sein. Nichts mehr wollen, nichts mehr tun, nichts mehr bitten. Einfach nur noch sein, da sein, da sein vor Gott. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Genau das passiert da. Bleiben. Und wenn dir das hilft, dann stell dir ruhig einfach ganz bildlich vor, du säßt mit einem ganz liebevollen, kostbaren Menschen, den du kennst, irgendwo und ihr genießt gemeinsam die Stille. Das gefühlte Stille sozusagen ist der Hit. Das gibt's nicht so oft, sondern es sind sehr kostbare Zeiten sogar unter Menschen schon. Aber wenn du dich dann mit Gott triffst, wie kostbar muss das dann sein? Und wenn du magst und das dir möglich ist, dann sei einfach still und sei bei ihm. Und wenn du ein bisschen Starthilfe brauchst, dann bete ihn an, preise ihn einfach, weil er ist, der er ist, ohne etwas zu wollen, ohne ihn zu bitten oder anzuflehen, sondern einfach, weil er ist, der er ist, Gott. Heute haben wir das genauso gesungen, in diesem Lied, nur den Saum deines Gewandes. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich. Hier, das ist die Tür von der Kammer. Hole mich ab, öffne die Tür für mich. Nimm mich an deine Hand und entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir und berühre dich. Mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Genau so. Das ist diese Zeit in dieser Kammer, wo wir unserem Gott begegnen können, wo wir einfach Gemeinschaft haben können mit diesem wunderbaren Gott. Ein Tipp noch, aber lass ihn zu Wort kommen und gib ihm Zeit, Gelegenheit, mit dir auch zu reden, wenn er das möchte, dir zu begegnen. Und deswegen ist das Ziel natürlich, Stille zu haben und einfach abzuwarten und zu schauen, was geht. Ja, wie lange? Nun, solange du kannst. Bei echter Stille ist 15 Minuten schon ganz schön lang, bei Leuten mit Hummeln im Hintern sind 5 Minuten schon ganz schön lang. Das müsst ihr ausprobieren, was euch auch gut tut. Es soll ja keine Anstrengung sein. Es soll Genuss sein. Pure Gemeinschaft mit einem, der uns lieb hat. Was passiert in der Zeit? Vielleicht nichts, jedenfalls nichts sofort Spürbares. Vielleicht genießt ihr beide, Gott und du, einfach nur das Miteinander. Vielleicht entwickelt er aber auch einen Gedanken in dir. Oder vielleicht entwickelt sich eine anstehende Entscheidung. Und vielleicht ist auch wirklich einfach Ruhe. Du könntest diese Übung, wenn du sie tust, auch als Ergänzung in der Bibelzeit machen. Oder auch, und das passiert auch, und das ist wunderbar, wenn du völlig ausgelaugt bist und keinen klaren Gedanken mehr auf die Kette kriegst, geh in deine Kammer mit deinem Gott und sei einfach da. Tank neu auf. Oder wenn du in schlaflosen Nächten so rumliegst, dann kannst du das auch gut machen. Einfach bei ihm sein. Ich bin nach meiner Erfahrung, ich bin davon auch überzeugt, dass das nicht nur für mich gilt. Er wird in solchen Zeiten des Bei-ihm-Seins Dinge verändern in dir, Situationen, Sichtweisen verändern. Das merkst du vielleicht nicht direkt, aber es wird geschehen. Es wird deine Beziehung zu ihm und auch dein Leben nochmal ganz neu verändern, versprochen. Am allerbesten suchst du dich jeden Tag so eine Zeit. Aber fang an, mach wirklich. Ich möchte dich ganz doll einladen, das einfach mal eine Weile auszuprobieren, wie sich das anfühlt, in diese Kammer zu gehen und Gott dort zu begegnen. Und eben nur ihm begegnen wollen, sonst nicht. Und noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Es wird auf jeden Fall was dazwischen kommen wollen, weil das natürlich Zeiten sind, die hart umkämpft sind. Es ist normal, geh trotzdem hin, geh in deine Kammer und triff deinen Gott. Es geht um deine Ewigkeit.